Ja, Herr Jesus Christus, Vater, Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du zu uns sprichst heute. Amen. Es ist immer noch nicht nur sehr spannend, sondern hoffe ich auch lebensschaffend, wenn wir in der Apostelgeschichte weitergehen. Das ist ein einfach herrlicher und wunderbarer Bericht von dem, was Gott getan hat, was er durch die Apostel getan hat, welche großen Wunder er vollbracht hat. Und wir sind heute angekommen im Kapitel 17. Das ist nur ein kurzer Text, die Verse 10 bis 15. Wir erinnern uns vielleicht letzte Woche, da hat Thomas uns gepredigt über die ersten Verse des Kapitels 17, und da waren Paulus und Silas in Thessaloniki im heutigen Griechenland, und dort mussten sie aber wieder verschwinden, sie wurden fortgesandt. Und damit beginnt unser heutiger Predigttext ab Vers 10. Die Brüder aber, das sind die in Thessalonich, schickten sogleich während der Nacht Paulus und Silas nach Beröa, wo sie sich nach ihrer Ankunft in die Synagoge der Juden begaben. Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf, und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Es wurden deshalb viele von ihnen gläubig, auch nicht wenige der angesehenen griechischen Frauen und Männer. Als aber die Juden von Thessalonich erfuhren, dass auch in Beröa das Wort Gottes von Paulus verkündigt wurde, kamen sie auch dorthin und stachelten die Volksmenge auf. Daraufhin sandten die Brüder den Paulus sogleich fort, damit er bis zum Meer hinziehe, Silas und Timotheus aber blieben dort. Die nun, welche den Paulus geleiteten, brachten ihn bis nach Athen. Und nachdem sie den Auftrag an Silas und Timotheus empfangen hatten, dass sie so schnell wie möglich zu ihm kommen sollten, zogen sie fort. Machst du das, Rainer, oder? Ich kann aber auch. Ja, diese Predigt hat, wenn ihr wollt, zwei Teile. Wenn ihr aber wollt, hat sie auch drei Teile. Der erste Teil ist ein ganz kurzer Überblick über das, was hier in Beröa geschah. Beröa ist eine Stadt, die heute anders heißt, ich habe den Namen vergessen, im heutigen Griechenland, etwa 80 Kilometer westlich von Thessalonich, dem heutigen Thessaloniki. Und was dort geschah, stelle ich euch gleich zusammen. Der zweite Teil konzentriert sich auf einen einzigen Vers aus dem Text, den wir eben gehört haben, und ist dann das eigentliche Predigtwort. Und wenn ihr so wollt, kommt dann noch ein dritter Teil hinterher, der eine sogenannte theologische Nachbetrachtung ist. Beginnen wir mit dem Überblick. Was wir hier sehen, ist uns nicht neu. Wir haben es mehrfach gehört. Verkündigung, Bekehrung, Aufstachelung, Sendung. Paulus und Silas gehen zuerst in die Synagoge, als sie nach Beröa kommen, und verkündigen dort das Evangelium. Ich habe mich gefragt, hat der Paulus nicht endlich genug davon, in die Synagogen zu gehen und da das Evangelium zu verkündigen? Denn jedes Mal stellen sie ihm nach, trachten sie ihm nach dem Leben, widersetzen sich ihm, widerstehen ihm, verfolgen ihn. Aber nein, er war in Thessaloniki in der Synagoge, er war in anderen Städten in der Synagoge, und natürlich geht er auch wieder in Beröa zuerst in die Synagoge. Warum macht er das? Jesus hat es ihm gesagt. Er hatte einen Auftrag. als Jesus ihm erschien auf der Straße nach Damaskus, da sagte ihm, bring das Evangelium, später lässt er es ihm sagen, bring das Evangelium zu den Juden und den Heiden. Wir verbinden ihn immer mit einem Heidenapostel. Nein, er war auch ein Apostel für die Juden. Bring es zu den Juden und bring es zu den Heiden. Das war sein Auftrag. Und er hat sich nicht gestört in diesem Sinne an den Reaktionen seiner Zuhörer. Er hat seinen Auftrag weiter verfolgt, den er von Jesus hatte. Das vielleicht könnte eine erste Ermutigung für uns heute sein. Wo Gott euch hingestellt hat, wo ihr Zeugnis sein möchtet oder solltet von Jesus, wo ihr Brief Christi sein solltet und könnt durch seine Gnade. Da sagt das Wort, da seid Zeugnis, so wie er es euch gegeben hat. Da bleibt dabei, unabhängig davon, was die Leute sagen, unabhängig davon, wie sie reagieren, ob sie das nun gutheißen oder nicht, ob sie sagen, schön, das ist ja schön, dass du glaubst, ich tue es aber nicht, egal wie sie reagieren, das ist unser Auftrag. Natürlich müssen wir uns überlegen, wie wir das Wort Gottes sagen, das ist richtig, aber wir dürfen es sagen, das ist unser Auftrag. Paulus blieb bei diesem Auftrag, er ging wieder in die Synagoge und predigte wieder den Juden, nachdem er all das Schlimme und Böse von ihnen erfahren hatte. Aber nicht von allen, es kamen ja viele zum Glauben, auch das werden wir heute hören. Zweiter Punkt, ja, da steht es schon, viele Juden bekehrten sich und auch zusätzlich angesehene Griechen, Männer und Frauen. Drittens, wie wir das kennen, kamen dann die Juden und stachelten das Volk gegen Paulus und Silas auf. Hier ist noch eins, was wir bis jetzt noch nicht so kennengelernt haben bei dieser Aufstachelung, die es ja schon häufiger gegeben hat. Da kamen Juden aus Thessalonich nach Beröa, 80 Kilometer. Um dort in Beröa, wo Paulus und Silas waren, die Volksmenge aufzustacheln. So sehr hassten sie das Evangelium. So sehr waren sie gebunden an ihre eigenen religiösen Traditionen. So sehr wollten sie diesen neuen Weg verhindern und Paulus und Silas zur Strecke bringen, dass sie von Thessalonich kamen, nach Beröa gingen und doch die Volksmenge aufstachelten. Und viertens, dann dachten die Brüder in Beröa, es sei besser, Paulus gehe woanders hin. Und sie sandten ihn nach Athen. Timotheus aber und Silas blieben in Beröa. Ich möchte hier ganz klar betonen, dass Paulus nicht in erster Linie die Flucht ergriff, weil er Angst um sein Leben hatte. Sondern das war Gottes Plan, das Evangelium in alle Lande zu bringen. Er wurde getrieben vom Heiligen Geist, Paulus. Getrieben von der Liebe Christi. Er hatte einen Auftrag. Und deswegen ging er. Er ging nach Athen. Und nächste Woche werden wir hören, was er in Athen tut. Und getan hat, wir werden das dann von Wolf Christian Jeschke hören nächste Woche. Jetzt aber, soweit die Vorrede, jetzt aber zum Predigttext. Es ist ein Vers. Es ist der Vers 11, der ist angesiedelt zwischen dem ersten Punkt, den ich erwähnt habe, und dem zweiten Punkt. Ach, ich gehe nochmal zurück, dann könnt ihr das sehen. Zwischen dem ersten Pömpel da oben und dem zweiten Pömpel, da liegt der Vers 11. Und den schauen wir uns jetzt mal genau an. Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich. Diese, das sind die Juden in Beröa. Sie waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf. Und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Was ist das für eine edle Gesinnung, die da die Juden in Beröa hatten? Nein, das waren keine Aristokraten. Die waren auch nicht vornehm, nicht adlig. Im Gegenteil, das waren hauptsächlich Bauern und Handwerker und Steinmetze, einfache Leute. Und die waren edel gesinnt. Was ist das für eine Gesinnung? Ich habe hier in diesem Vers drei Merkmale dieser edlen Gesinnung festgestellt. Es ist interessant, ich habe zu diesem Vers eine englische Übersetzung gelesen, die Übersetzung in der sogenannten Amplified Bible. Das ist eine Bibel, die in den einzelnen Versen alle Lesarten oder viele Lesarten aufnimmt und viele unterschiedliche Bedeutungen der Wörter, die darin vorkommen, aufweist. Und da stand in diesem Vers 11 über die Juden in Beröa: They were better disposed. They were better disposed. Sie waren besser disponiert als die in Thessalonich. Sie waren besser disponiert. Sie waren besser geneigt, besser ausgerichtet. Ihr Herz war geneigt zu dem Wort Gottes. Ihr Herz war geneigt zu Gott. Sie waren darauf eingestellt, wie der Weinhang der Sonne zugeneigt ist und dann Frucht bringt und der Schattenhang kann es nicht, so waren die Juden in Beröa mit ihren Herzen dem Herrn zugeneigt. Sie waren disponiert. Wieso waren sie das? Warum? Gott hatte ihre Herzen geneigt. Gott selber hat's getan. Wir kennen das von der mehrfach zitierten Lydia, der Purpurhändlerin, von der wir schon gehört haben. Sie hörte genau zu, was Paulus sagte. Sie achtete genau auf das, was Paulus sagte, weil Gott ihr das Herz aufgetan hatte. In 1. Könige 8 lesen wir ein Gebet, da heißt es, er neige euer Herz zu ihm. Gott neige euer Herz zu ihm. Im Psalm 119, wir haben es eben gehört in der Lesung, da steht auch ein Gebet, neige mein Herz zu deinen Mahnungen. Und wenn Gott unser Herz neigt, unser Herz disponiert, dann können wir auch unser Herz ihm zuwenden und seinem Wort. Das ist die Reihenfolge. Gott neigt unser Herz, er disponiert unser Herz. Dann können wir uns auch ihm zuwenden. Dann steht weiter in dieser Amplified Bible zum Vers 11, They welcomed the word. Sie hießen das Wort willkommen. In meiner Schlachterübersetzung heißt das, sie nahmen das Wort mit Bereitwilligkeit auf. Sie hießen das Wort willkommen. Stellt euch einen Gast vor, einen lieben Gast. Was macht ihr mit ihm, wenn er vor der Tür steht? Ihr öffnet ihm die Tür. Ihr begrüßt ihn freundlich. Ihr geht auf ihn ein, ihr hört ihn euch an, ihr stellt euch auf ihn ein. Ihr seid offen für ihn, macht ihm die Tür auf. Sie hießen das Wort willkommen. Warum hießen sie das Wort willkommen? Weil Gott sie disponiert hatte. Deshalb konnten sie dieses Wort willkommen heißen. Nicht alle. hießen das Wort willkommen. Aber die hier in Beröa, sie hatten keine Vorurteile. Sie bauten keine Verteidigungsstrategien auf oder Abwehrreaktionen. Sie beriefen sich nicht auf ihre Traditionen. Sie beriefen sich nicht darauf, dass sie ja Kinder Abrahams seien. In Johannes 5, da sagt Jesus zu ihnen, ihr glaubt, ihr habt das Leben in den Schriften. Ihr glaubt, ihr habt das Leben, weil ihr die Schriften habt. Ihr habt das Leben, weil ihr die Gesetzgebung habt. Ihr habt das Leben, weil ihr die Verheißungen habt. Ihr habt das Leben, weil ihr die Propheten habt. Ihr glaubt, dass ihr dadurch das Leben habt. Aber die Schrift ist es, die von mir zeugt. So geht es da weiter. Hört mich und meine Worte und glaubt daran. Liebe Gemeinde, es nützt uns. Es ist nicht genug, wenn wir nur die Bibel haben. Es ist nicht genug, wenn wir nur die Gemeinde haben. Es ist nicht genug, wenn wir eine christliche Erziehung haben. Wir brauchen das Leben. Jesus hat das Leben. Wir müssen auf ihn hören. Wir dürfen auf ihn hören. Wir dürfen uns an ihn klammern. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Die Schriften sind es, sagt Jesus, die von mir zeugen. Heißen wir das Wort willkommen? Heiße ich das Wort willkommen? Heißt ihr das Wort willkommen? Lassen wir uns von dem Wort hinterfragen. Lassen wir uns von dem Wort korrigieren. Lassen wir uns von dem Wort Gottes ändern. Laden wir es ein in unser Leben. Heißen wir es willkommen. Machen wir ihm die Tür auf. Begrüßen wir es freundlich. Danke, Herr, für dein Wort. Es kann mich korrigieren und lehren und verändern und hinterfragen. Ich muss hinterfragt werden. Sind wir vielleicht auch bereit, alte Meinungen aufzugeben, weil Jesus uns etwas anderes sagt? Das taten die Juden in Beröa, weil sie edel gesinnt waren. Ihr Herz war disponiert. Und weil ihr Herz disponiert war, hießen sie das Wort Gottes willkommen. Eine dritte Eigenschaft dieser edlen Gesinnung finden wir im Vers 11. Da heißt es ganz genau, wenn man den griechischen Grundtext sieht oder sich übersetzen lässt, wie in meinem Falle. Da heißt es, sie prüften bis aufs Kleinste. Im feinsten Detail untersuchten sie ganz genau in allen Schriften, das ist das unser heutiges Testament. Es wird von Jesus genannt, Mose, die Propheten und die Psalmen. Sie prüften im ganzen Gesetz, in den ganzen Schriften nach, ob das, was der Paulus da predigte, ob das stimmt. Ob sich das so verhielt. Ach, das ist ja eigenartig, oder? Sie hießen doch das Wort willkommen. Warum misstrauten Sie denn dem Paulus? Misstrauten Sie ihm? Nein, liebe Gemeinde, das war nicht wegen eines Misstrauens. Sie wussten, und das war Teil ihrer edlen Gesinnung, und das könnte mit Gottes Hilfe auch Teil unserer edlen Gesinnung sein. Sie wussten das Wort Gottes, die Schriften, in denen sich Gott offenbart hatte. Das ist unsere letzte Autorität. Das ist etwas, was Gott gesagt hat. Jetzt haben wir gehört, was der Paulus gesagt hat. Jetzt wollen wir sehen, ob das das ist, was Gott gesagt hat. Die letzte Autorität. Was haben wir für ein Vorrecht, dass wir nicht nur die Schriften haben, die die Juden von Beröa damals hatten. Wir haben auch noch das Neue Testament dazu. Was für ein Vorrecht. Wir dürfen alles prüfen. Das ist Teil der edlen Gesinnung. Liebe Freunde, wenn das, was ich hier sage, und das, was irgendjemand, der hier auf der Kanzel steht, sagt, nicht mit diesen Schriften übereinstimmt, dann ist es gefährlich und geistlich gesehen unfruchtbar. Das, was hier verkündigt wird, das, was wir lesen in Sekundärliteratur, das, was wir hören im Radio, im Evangeliumsrundfunk, im Bibel-TV und wo weiß ich, das muss der Bibel standhalten. Das ist zu prüfen an der Schrift. Was ist das toll? Was ist das wunderbar? Dass Gott sich Menschen ausgesucht hat und hat gesagt, ich werde durch dich reden. Und noch viel mehr. Er hat gesagt, ich werde in deiner Sprache reden. Gott hat sich so weit erniedrigt, dass er in unserer Sprache spricht. Zu uns durch Menschen spricht, die er aber erwählt hat, durch die er aber seinen Willen kundtut und seinen Heilsplan und sein Evangelium. Alles muss Bestand haben an diesem Wort. Alle Meinungen, alle Ansichten. Überlegen wir, prüfen wir unsere Meinungen, prüfen wir unsere Ansichten. Prüfen wir das, was wir hören. Es ist ein solches Vorrecht. Wir können und dürfen es prüfen. Ja, ich weiß, vieles in der Schrift verstehen wir nicht. Ich verstehe auch Mengen nicht. Gott aber gibt einem jeden das Maß der Gnade und das Maß der Erkenntnis. Wir lesen ja nicht alleine die Schrift, sondern Gott hat uns jemanden gegeben, der sie uns aufschließt. Der Heilige Geist, er gehört dazu. Durch ihn erkennen wir erst. Niemand kennt die Gedanken Gottes, heißt es im 1. Korinther, als nur der Geist Gottes. Niemand. Wir könnten also das Wort nicht richtig geistlich verstehen, wenn wir es ohne Heiligen Geist lesen würden. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber, die wir glauben an Jesus Christus, wir haben Christi Gesinnung, Christi Sinn. Da war sie, die edle Gesinnung. Sie waren besser disponiert. Sie hießen das Wort willkommen und sie untersuchten alles in den Schriften, was sie hörten. Was hörten sie denn? Hier in dem Abschnitt steht nicht, was sie hörten. Thomas hat uns letzte Woche einiges darüber gesagt, was sie hörten. Ich habe jetzt mal, seht mir das bitte nach, ich habe jetzt mal zusammengestellt, in einer Übersicht, was bis Kapitel 17 über Jesus ausgesagt worden ist. Von hier in Fett, Fettdruck, was ausgesagt worden ist durch Paulus und später noch mehr durch Petrus. Seht mir das nach, dass ich euch jetzt einfach nur mal diese Übersicht zeige. Ihr wisst, jeder einzelne Punkt, der da steht, ist eine Predigt oder mehrere Predigten für sich. Einfach nur einmal diese Übersicht sehen. Das ist das, was Paulus in der Apostelgeschichte bis Kapitel 17 gepredigt hat. Jesus ist der König. Ist auch unser König. Jesus ist der Christus, der Erlöser, der Erretter, der uns erlöst und errettet von uns selbst, vom Tod, vom Teufel. Jesus musste leiden für unsere Sünden, damit wir Vergebung empfingen. Jesus musste auferstehen, damit wir im Glauben an ihn auch auferstehen werden von den Toten. Jesus ist der Retter, der uns hilft, in Ewigkeit nicht im Elend zu sitzen. Und auch die Rechtfertigungslehre ist schon in der Apostelgeschichte. Durch den Glauben an Jesus wird man gerechtfertigt. Wenn wir vor Gott stehen, dann hat der Teufel nichts mehr in der Hand, mit dem er uns verklagen kann. Was für eine Botschaft. Die Übersicht geht weiter und sie ist nicht vollständig. Jesus ist der Richter der Lebendigen und Toten. In Jesus allein ist das Heil. Es gibt niemanden anderen, durch den wir ewiges Leben haben können. Es gibt viele Heilsbringer, aber nicht solche. Er ist der Einzige, der uns ewiges Leben, Erlösung, Errettung und Vergebung der Sünden bringt. Jesus ist heilig und gerecht, weil er das Wesen Gottes hat. Deshalb ist er auch Gottes Sohn genannt worden. Jesus ist der Herr, wir haben es schon gehört. Durch Jesus hat Gott den Heiligen Geist ausgegossen. Über alle Menschen, die an ihn glauben. Damit wir sein Wort verstehen können. Damit wir sein Wort geistlich beurteilen können und nicht nur einfach mit dem Verstand und weltlich und säkulär und wissenschaftlich, sondern geistlich. Jesus wurde von Gott dahingegeben und auferweckt, das haben wir auch schon gehört. All diese Dinge, ich gehe nochmal zurück, all das könnte Paulus gepredigt haben in Beröa. Und es ist noch interessanter, dass all das in den Schriften zu finden war. Das, was wir Altes Testament nennen. All das, was da steht, ist in den Schriften zu finden. Und sonst hätten die Juden in Beröa vergeblich gesucht in ihren Papyrusrollen und Pergamentrollen. War ja viel mehr Arbeit, die sie damals hatten, wenn sie die Schriften, wenn sie das alles überprüfen wollten, als wir heute, wo wir im Buch rumblättern können. Darin bestand die Botschaft. Jetzt tut sich und tat sich mir aber noch eine Frage auf. Es gibt noch einen Grund, warum die Juden in Beröa das Wort, das sie hörten, genau nachprüften. In den Schriften. Es war nicht nur die edle Gesinnung, es gab noch einen Grund. Sie mussten nachforschen. Sie mussten in den Schriften schauen. Wieso? Sie waren doch Juden. Sie kannten doch die Schriften. Ihnen gehörte doch die Herrschaft, die Bündnisse, die Gesetzgebung, die Verheißungen, die Propheten, das Wort. Sie waren doch gelehrt. Sie waren doch Experten im Wort. Wieso mussten sie denn nachforschen? Warum konnten sie nicht direkt verstehen, was Paulus sagte? Warum wurde ihnen nicht sofort klar, dass das, was er sagte, Gottes Wort war? Und dass sich das in den Schriften befand? Wieso nicht? sind hier drei Geschenke. Ich weiß nicht, wie man die... Ich muss mal selber schauen, ob man das gut sieht. Naja, es geht. Das linke da oben, was würdet ihr meinen, was ist da drin? Es ist ziemlich verräterisch, ne? Es müsste eine Flasche sein. Wahrscheinlich eine Flasche Wein. Ist aber ein bisschen verpackt, aber es ist ziemlich verräterisch. Das rechte da rechts oben, ja, da sind die Möglichkeiten schon größer. Ja, das könnte eine Schachtel Pralinen sein, das könnte ein Buch sein, das könnte ein paar CDs sein. Ja, da gibt es schon ein bisschen mehr Möglichkeiten. Und das Geschenk da unten? Naja, zuerst habe ich an einen Schuhkarton gedacht, aber da könnte so viel anderes mehr drin sein. So ist Gottes Wort in den Schriften. Es ist verpackt. Als Geschenk. Es ist verborgen. Ich möchte das gerne nachweisen, dass dieses Wort verborgen ist. In den Schriften im Alten Testament. Kolosser 1. Da spricht Paulus, ich soll das Wort Gottes voll ausrichten, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt. Hosea 12, ich habe zu den Propheten in Gleichnissen geredet, in Offenbarungen, in Bildern, in Visionen. Römer 16, da ist die Rede von der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war. Selbst die Propheten, die prophezeit haben, waren sich der vollen Tragweite ihrer Prophetien nicht immer bewusst. Im 1. Petrus lesen wir, wegen dieser Errettung durch Jesus haben die Propheten gesucht und nachgeforscht. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete. Schrift ist, das Evangelium von Jesus Christus ist verborgen in den Schriften. Deshalb musste Jesus, als er mit den Emmaus-Jüngern unterwegs war und nachher, also nach seiner Auferstehung, seinen Jüngern erschien, er musste ihnen die Augen öffnen für die Schriften. Er erklärte ihnen alles, was in Mose, den Psalmen, den Propheten und sprich im Alten Testament, das steht wörtlich, in allen Schriften über ihn geschrieben stand. Er musste ihnen dafür Ohren, Augen und Herzen und das Verständnis öffnen. Aber jetzt, jetzt ist es offenbar. Lasst mich aber noch ganz kurz fragen. Wie ist denn das Evangelium im Alten Testament verpackt? Wie ist es denn verborgen? Mehr oder weniger? Wie wir das eben bei den Geschenken gesehen haben. Ja, sehen wir noch. Mehr oder weniger offensichtlich. Wie ist es verpackt? Zum Teil in sehr konkreten Verheißungen und Prophetien. Ihr kennt alle, zumindest vom Hören, Psalm 22, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Eine konkrete Prophetie auf Jesus. Oder in Jesaja 53. Auch das ist uns wohl bekannt. Er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt. Wegen unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Worte des Alten Testaments. Wie ist es verpackt? Das entspricht so etwa der, diese Verheißung, Prophetien entsprechen so etwa dieser Flasche, dieser Weinflasche da. Jetzt wird es ein bisschen verborgener. In sogenannten Typen und Abschattungen und Vorschattungen berichtet uns das Alte Testament von Jesus. Es gibt zahllose Typen im Alten Testament, Einzahl der Typos, zahllose von diesen Typen, die Typen für Jesus sind. Ich gebe euch ein Beispiel, Josef im Alten Testament. Er wurde ohne Ursache gehasst wie Jesus von seinen Brüdern. Er wurde Opfer einer Verschwörung wie Jesus. Seine Brüder haben ihn seiner Kleider beraubt. Das passierte mit Jesus auch. Er wurde von seinen Brüdern verkauft für Silberlinge, wie Jesus auch. Er wurde unschuldig vom Pharao verurteilt, weil die Frau des Pharao ihn der Vergewaltigung bezichtigt hatte. Er wurde unschuldig verurteilt, wie Jesus. Er wurde mit zwei wirklich Schuldigen ins Gefängnis gesteckt, bestraft. In dem Falle handelt es sich um den Mundschenk und den Bäcker, die mit in dasselbe Gefängnis geworfen wurden, in dem Jesus saß. Er wurde von den Seinen nicht erkannt wie Jesus. Er war Opfer einer Lüge, nämlich der Lüge der Potiphar, wie Jesus Opfer der Lüge der Hohenpriester und Schriftgelehrten. Es gibt vielfältige solcher Typen, die Jesus vorschatten im Alten Testament. Noah, der Typ des Retters, das könnt ihr alles mal schön im Alten Testament nachlesen. Noah, der Typos des Retters. Salomo als Typos der Weisheit Gottes. Elia als Typos Johannes des Täufers. Jona als Typos der Auferstehung Jesu. Jeremia als Typos der Kümmernisse Jesu. Hesekiel als Typos der Gleichnisse Jesu. Elisa als Typos der Wunder Jesu. Und. Alles das finden wir in den Schriften im Alten Testament. Ja, wir müssen weitergehen. Abschattungen und Vorschattungen, auch von Ereignissen. Ja. Das Passamahl zum Beispiel für das Leiden Christi und dafür, dass sein Blut uns erkauft. Die Rettung der 8 Seelen durchs Wasser hindurch in der Arche, ein Abbild der Taufe, wie uns das Neue Testament sagt. Das Manna in der Wüste als das Lebensbrot, das Jesus ist. Und so weiter und so fort. Eine dritte Weise, auf die das Wort Gottes im Alten Testament verpackt ist. Bilder und Metapher. Kennt ihr alle das erste wirklich umfassende Bild im Alten Testament steht schon im 1. Mose Kapitel 3, 15. Nach dem Sündenfall spricht Gott zur Schlange, ich will Feindschaft setzen zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und er spricht zur Schlange, er, nämlich Christus, wird dir den Kopf zertreten, du aber wirst ihn in die Ferse stechen. Jesus hat der Schlange den Kopf zertreten. Eine Schlange, der Kopf zertreten ist, die ist tot. Die ist besiegt. Jesus hat den Tod am Kreuz besiegt. Die Schlange durfte ihn aber in die Ferse stechen. Und Jesus ist auch gestorben, aber er hatte das Gegengift des Heiligen Geistes. Deshalb heißt es von ihm, der Tod konnte ihn nicht festhalten. Er musste auferstehen. So ein tolles Bild schon im 1. Mose Kapitel 3. Vorschattung, Bild, Metapher auf das Leiden Jesu und den Sieg Jesu am Kreuz und die Zermalmung der Schlange. Anderes schönes Bild steht im 2. Könige. Da geht es um den Tod im Topf. Die Prophetenjünger, da war Hungersnot, die Prophetenjünger kochten eine Suppe und hatten aus Versehen giftige Koloquinten da reingemischt. Und dann sprachen sie zu Elisa, O Mann Gottes, da ist der Tod im Topf. Und Elisa streute Mehl in diesen Topf und da war der Tod nicht mehr im Topf. Liebe Freunde, wir wissen, Mehl kann nichts neutralisieren, oder? Das war ein Zeichen, das ist eine Metapher für den zerriebenen Jesus Christus, am Kreuz zerrieben für uns, sodass der Tod verschwindet. Wir sind nämlich der Topf, die Gemeinde ist der Topf und du bist der Topf und ich bin der Topf. Und der Tod ist verschwunden durch das zerriebene Weizenkorn Jesu. Das Mehl Christi. Bilder und Metaphern. Und ich könnte hier so fortfahren bis morgen früh, um zu zeigen, wie schön, mehr oder weniger offensichtlich verborgen und versteckt und sagen wir besser als Geschenk verpackt, das Wort Gottes über Jesus Christus und seinen Heilsplan in der Schrift ist. Liebe Gemeinde, lasst uns die Bibel lesen. Lasst uns das Alte Testament neu entdecken. Ich gehe kurz zurück zum Anfang oder ein Stück zurück. Da hieß es ja, das Geheimnis war verborgen, seit es Weltzeiten und Geschlechter gibt. Nun aber ist es offenbar geworden. Jetzt aber ist es offenbar. Kolosser 1, dass ihr aber jetzt, nachdem Christus erschienen ist, seinen Heiligen offenbar gemacht hat. In Römer heißt es, dass er aber jetzt offenbar gemacht, dass aber jetzt offenbar geworden ist durch prophetische Schriften und bei allen Heiden dadurch bekannt gemacht worden ist. Liebe Freunde, die Schriften sind für Juden und für Heiden. Sie sprechen zu Juden und zu Heiden, weil da das Evangelium Jesu Christi steht, von Mose angefangen bis zum Ende der Propheten. Jetzt ist es offenbar gemacht. Das ist wunderbar. Das Geheimnis des Evangeliums Jesu Christi ist uns gezeigt worden durch den Heiligen Geist. Komme ich noch einmal zu der Gesinnung zurück. Die Gesinnung der Juden in Beröa war eine göttliche. Ihre Herzen waren zu Gott geneigt. Gott hatte ihre Herzen zu ihm geneigt. Sie hießen das Wort willkommen und sie prüften es alles in den Schriften nach. Was war das Ergebnis dieser edlen Gesinnung? Vers 12. Es wurden deshalb viele von ihnen gläubig. Es wurden deshalb viele von ihnen gläubig. Das ist eine Frucht dieser edlen Gesinnung, die Gott selber schenkt. Lasst uns beten, liebe Gemeinde. Liebe Freunde, lasst uns dafür beten, dass Gott unser Herz immer wieder jeden Tag zu ihm hin disponiert. Ich brauche das. Ich brauche das in jeder Stunde. Dass er mein Herz zu sich hinneigt, zu seiner Sonne, die mir Frucht bringt. Dass ich sein Wort willkommen heiße und mich hinterfragen lasse und dankbar bin, wenn er mich verändern will. Lass uns dafür beten, dass er uns aufzeigt, wo wir falsch liegen. Dass er uns aufzeigt, wo wir uns korrigieren dürfen. Dass er uns aufzeigt, wo wir Haltungen hinterfragen müssen. Lasst uns dafür beten, dass der Geist Gottes uns leitet, die Schriften mehr und mehr zu verstehen, das Alte Testament und das Neue Testament. Das könnte und darf unser Gebet sein. Amen.